guten Morgen bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast. Heute wird's wild. Ich sag's gleich, es wird wild. Wir haben, also erstmal habe ich einen tollen Co-Host, die Paula. Hallo Paula.
Hallo Tom.
Und dann haben wir zwei Gäste. Spezialistinnen, würde ich es nennen. Einmal die Sandra.
Hallo zusammen.
Und einmal die Carina.
Hallo.
Das Thema heute wird Klerikerinnen werden. Ein Thema, wo wir an einem Ende anfangen können und am anderen quasi aufhören. So ungefähr.
Ja, dann stellen wir doch schon gleich die erste traditionelle Frage. Wie habt ihr denn eigentlich mit Lab angefangen, ihr beiden? Sandra, fang doch mal.
Ich habe tatsächlich vor ungefähr 6 Jahren bei Lab angefangen. Ich wollte es schon Ewigkeiten. Ich habe als Teenager mit Pen und Paper angefangen und hat mich immer fasziniert, aber es hat nie geklappt, auch weil ich lange im Ausland gelebt habe. In der Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich dann aber Leute über Pen und Paper kennengelernt, die auch gelabt haben. Und über die bin ich dann letztendlich zum Lab gekommen und auch tatsächlich zum Klerikerspiel.
Mhm. Und du, Carina?
Ich bin mittlerweile 15 Jahre dabei, fast 15 Jahre. Ich bin damals tatsächlich über meinen Mann ans Lab gekommen. Der war auf 2 Veranstaltungen schon, als wir uns kennengelernt hatten, und hat davon immer mal geschwärmt, dass er das mal wieder machen will. Zu der Zeit waren wir aber beide noch arme Studenten und hatten kein Geld. Und irgendwann hat sich dann ergeben, dass er dann über seinen Büro-Sitznachbarn oder Kollegen mal wieder auf ein Lab gegangen ist. Und dann war er wieder total begeistert und dann hat er gesagt, beim nächsten Mal musst du mitkommen. Genau, und die erste Veranstaltung, da war ich noch sehr, sehr skeptisch und habe dann aber trotzdem nicht das Handtuch geworfen und dachte, gut, ich probier's nochmal. Und die zweite Veranstaltung war tatsächlich eine kleinere Veranstaltung, ich glaube, man würde Ambiente-Veranstaltung sagen, und trotzdem hat mich das dann damals total mitgerissen. Und seitdem bin ich voll dabei.
Waren eure ersten Charaktere tatsächlich schon Klerikerinnen oder habt ihr mit was anderem angefangen?
Also bei mir war es tatsächlich der Charakter, der dann später zum Kleriker geworden ist. Die Besonderheit ist, glaube ich, da, dass ich einfach durch das Noviziat gegangen bin und darüber dann halt erst den Pfad wirklich gefunden habe.
Okay. Carina, wie war es bei dir?
Ich habe am Anfang erstmal was ganz anderes gespielt. 2 verschiedene Rollen tatsächlich, die ich auch schon sehr lange spiele. Und die Klerikerin, die spiele ich jetzt, ich würde jetzt überlegen, 6 Jahre vielleicht. Man muss ja immer die Corona-Zeit noch ein bisschen mit einrechnen. Ja, 6 Jahre würde ich sagen insgesamt. Mhm. Bin ich eher so ein bisschen zufällig drauf gekommen.
Wie kommt man zufällig auf, möchte fremden Göttern huldigen, ich möchte das auch predigen, andere Menschen und andere Wesen sollen davon hören. Wie kommt man dazu?
Wie kommt man dazu? Also wir haben einen großen Metaplot gespielt und da kam der Wunsch, IT wie auch OT, auf, dass man die vielen Dokumente, die man so über die Kunst gesammelt hat, irgendwie mal sammelt, an einen Ort bringt. Hm. Und da kam im Spiel tatsächlich die Idee auf, dir in einem Kloster, was für Weisheit und Klarheit und sowas alles stand, zu sammeln in einer Sondersektion der Bibliothek. Und da derjenige, der den Abt gespielt hat, OT gar keine Ressourcen hatte, sowas auch OT quasi durchzusetzen, ja, zu sagen, ich sammle das jetzt alles und mach das, habe ich mir einfach so ein quasi, es war eigentlich als reiner Online-Charakter sozusagen gedacht. Okay. Jemand, der Briefe schreibt und sammelt. Ich wollte dem Ganzen einen Namen geben. Das ist die Bibliothekarin, die eben die Sachen zusammenträgt und mit den Leuten kommuniziert. Und weil das Ganze halt auch im IT sein sollte, fand ich das blöd, das einfach als Carina zu machen. Also habe ich da einen Charakter erfunden, der aber nie gedacht war, auf die Bühne gebracht zu werden. Und dann, ich glaube, das war vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre später, schrieb mich dann die SL an, so übrigens, wir wollen dieses Kloster jetzt bespielen, bring die doch mal auf die Bühne.
Und du dachtest dir, oh mein Gott.
Und dann wusste ich erst, bin ich erst mal ein bisschen geschwommen und habe gedacht, oh Hilfe, wie mache ich das jetzt? Mhm. Und habe mich da jetzt richtig schön reingearbeitet über die letzten Jahre. Das hat auch eine Wahnsinns... ich habe mit dem Charakter auch schon eine Wahnsinnsentwicklung durchgemacht und bereue es keine Sekunde. Es ist ein Riesenspaß.
Okay. Ich muss da mal kurz nochmal etwas spezieller fragen. Vom Online-Charakter zur Darstellung. Wie kann ich es mir vorstellen? Hattest du das Bild, wie du jetzt angezogen und mit Ausrüstung und so weiter herumläufst auf den Veranstaltungen, auch schon so, als du diesen Online-Charakter für euren Hintergrund quasi beschrieben hast, schon so im Kopf, oder hat sich das dann entwickelt mit der Zeit? Wie können wir es uns vorstellen?
Das hat sich definitiv entwickelt. Also ich muss dazu sagen, dass der Staatsreligion in diesem Lapland, das wir bespielen, ist schon sehr angelehnt in den Grundstrukturen, wie wir das Christentum kennen. Ja, es gibt Kloster, es gibt eine Hierarchie, es gibt Äbte, es gibt sowas in der Art wie Mönche und Nonnen, wir nennen sie nur anders natürlich, so dass ich da schon so ein bisschen mich auch angelehnt habe, was die Kleidung angeht. Aber das hat sich tatsächlich über die Jahre entwickelt.
Okay.
Am Anfang habe ich da auch wirklich ein bisschen gekämpft, wie bringe ich die auf die Bühne, und da habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die mir dann wichtige Hinweise gegeben haben, die mir sehr geholfen haben, den Charakter aufzubauen und zu entwickeln und mehr Tiefe zu schenken, dass er halt auch glaubwürdig rüberkommt.
Okay.
Das klingt ziemlich cool, ehrlich gesagt. Sandra, wie hat das bei dir angefangen? Du hast schon gesagt, du bist so durchs Noviziat gegangen. Wie ging es dann danach weiter?
Ja, tatsächlich war es das Noviziat. Das hat tatsächlich mir als Lab-Anfänger damals massivst geholfen. Dadurch, dass ich mich ja an den Leuten, an Freunden orientiert hatte, bin ich natürlich direkt in diese Gruppe reingerutscht. Und als, ich nenne es mal, klerikaler Ritterorden, fangen alle Novizen gleich an. Und du brauchst keine Voraussetzungen, weder als Spieler, als Sandra, noch als der Charakter, den ich gespielt habe, weil das Noviziat bringt dir ja alles bei. Und über das Noviziat findest du auch ein Stück weit raus, in welche Richtung du gehen möchtest. Und die Gruppe mit dem Orden, den wir bespielt haben, bot halt tatsächlich an, alles einmal quasi als Novize auszuprobieren, weil der Orden hat einen Ritterzweig, da kann man halt sich austoben, wenn es ums Kämpfen geht, um ein Stück weit das Adelsspiel, das Führen in der Schlacht etc. Dann der Priesterzweig, in dem ich ja jetzt auch bin, was in vielen, vielen Facetten auch sehr unterschiedlich gelebt wird tatsächlich, weil auch Priester sind sehr vielfältig in der Darstellung, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu. Und dann der dritte Zweig war so ein bisschen der Handwerkerzweig, der Gefolgezweig. Das war für mich als Anfänger halt sowohl als Spieler als auch Charakter klasse, weil ich mir erstmal überlegen könnte, wo will ich eigentlich hin? Und dann hat sie es tatsächlich über die Cons ergeben und das Spiel, wo ich irgendwann festgestellt habe, das passt jetzt einfach aufgrund der Entwicklung, die der Charakter durchgemacht hat, dass der Glauben einfach gestärkt wird und dass der Priesterzweig so ein Stück weit das ist, wo der Charakter hingehen möchte. Und darüber hat sich das Ganze dann auch entwickelt, inklusive der Facetten, die der Charakter angenommen hat. Ein Stück weit hat es die Kleidung geprägt, was der Charakter dann halt auch hermachen musste in der Form des Priesters und der Rolle, die sie halt im Orden hat. Und so war das tatsächlich eine Entwicklung, sowohl für mich als Spieler als auch für den Charakter an der Stelle.
Du hast jetzt schon die Kleidung angesprochen. Gibt es da irgendeine besondere Kleidung, die du so trägst als Priester? Gerade wenn du aus so einem Ritterorden kommst, was kann man sich darunter vorstellen?
Wir haben in der Tat so ein paar Vorgaben, insofern, dass wir natürlich eine Farbgebung als Orden haben und im Rahmen der Ordenskleidung auch so ein bisschen die Hierarchiestufen des Ordens abbilden. Novizen sind relativ, ich sag mal, einfach gekleidet mit einer langen Tunika. darüber noch eine Google, gegebenenfalls, wenn es sehr traditionell dargestellt werden soll, vom Spieler auch noch eine Bunthaube, also eher frühes Mittelalter angehaucht. Sobald man sich dann für einen Pfad entschieden hat, kommt einfach mehr Farbe dazu, mehr Rot dazu. Unsere primären Farben sind Gelb und Rot. Und als Priester habe ich dann zusätzlich zu dem Gelb und dem Rot noch so Kleinigkeiten aufgepeppt, insofern, dass ich halt mehr Wert auf die Gebetskette lege, dass ich noch so einen Gebetsschal habe, den ich zu besonderen Anlässen anlege, mit Verzierungen und Stickereien und Borten gearbeitet habe. Einfach um mich abzuheben von einem Ritter, der durchaus ja auch edel gekleidet ist, aber natürlich sehr viel kriegerischer angehaucht ist normalerweise.
Carina, ich musste diese Frage natürlich jetzt auch stellen. Einfach, weil es mich interessiert und ich deinen Charakter bisher glaube ich, ein einziges Mal erlebt habe.
Ja, ich glaube auch.
Wie läufst du denn herum? Also was zeichnet dich als Priesterin aus, dass man sagt, jo, das ist hier Priesterin von die Götter?
Also ich habe mich da sehr, sag ich mal, an so das klassische Nonnenornat so ein bisschen angelehnt, sag ich mal. Ja, ich habe relativ schlichte Kleidung an, dafür aber immer ordentlich. Ja, da sind keine Sachen abgewetzt oder irgendwelche Fädchen, die abstehen. Die legt sehr großen Wert auf Ordnung und es muss alles richtig sitzen. Und ich habe einen Schleier, der von einem Pillboxhut gehalten wird. Also der Schleier wird von einem Pillboxhut gehalten. Der ist auch relativ schlicht gehalten. Der hat nur so eine Borte. Und dann ist es auch die Körperhaltung für mich. Also ich spiele auch andere Rollen. Da bin ich eher, ich sag mal so, schlaksiger unterwegs. Da sitze ich auf dem Boden und so weiter. Mit der Klerikerin, die hat so ein bisschen ja den Kleiderbügel hinten im Rücken. Ja, ganz gerade, wie die so auftritt. Ich glaube, das unterstützt das total. Und durch diesen Schleier mit dem Pillboxhut und dem schwarzen Kleid hat das wirklich diese Nonnenoptik so ein bisschen. Ich weiche da jetzt so langsam auch ein bisschen von ab, weil diese Rolle auch jetzt etabliert ist in den letzten Jahren. Aber das Markenzeichen ist wirklich der Schleier und der Hut. Egal dann, welche Farbe ich anhabe, das erkennen dann alle.
Okay. Wenn man jetzt unabhängig von euren beiden Charakteren das nimmt, wie die jetzt aussehen, woran würdet ihr sagen können, Leute auf LARP, Priesterinnen, / Klerikerinnen, denn gut erkennen? Gibt's da was, wo ihr sagt, ja, das ist eigentlich so. Alle Priester, Klerikerinnen, die ich so kenne, tragen mindestens dieses. Sowas wie ein Zepter, wie eine Krone, wie einen Schleier, wie was auch immer.
Ich glaube tatsächlich, dass es nicht das eine Ding gibt, sondern eher so verschiedene Kombinationen. Und das ist natürlich auch kommt drauf an, was für eine Art Kleriker spiele ich denn jetzt? Ist es jetzt jemand, der, ja, ich sag mal, Ordensschwester oder strenger Priester in Anlehnung eben an unsere Religion, an das Christentum beispielsweise. Oder ist es ein Schamane, der ja durchaus auch bestimmte klerikale Facetten hat, der sieht mit Sicherheit völlig anders aus. Und der wird wahrscheinlich auch nicht irgendwelche Stücke an sich tragen, die vergleichbar wären.
Ich würde den Schamanen, wir brauchen eine Schamanenfolge, wie man, glaube ich, merkt. oh nein, es kommt eine neue Folge. liebe Schamaninnen-Spieler, wenn ihr Bock habt, meldet euch sehr, sehr gern. Ich würde tatsächlich den Schamanen, natürlich hast du, ich glaube, da hat man schon einen guten Punkt, dass das mit der religiösen Verehrung der Totems und so oder der Geistwesen. Die Frage ist, also gibt's halt so das ikonische Kleidungsstück, Ausrüstungsgegenstand, das irgendwie gefühlt jede Priesterin trägt, die man so kennt. Könnt ihr das irgendwie, habt ihr da irgendwas? Sandra, ich frage jetzt einfach mal dich.
Also vermutlich ist es am ehesten noch die Gebetskette, entweder um den Hals oder am Gürtel. Aber ich würde Carina tatsächlich feststellen, dass das Priesterspiel so unglaublich vielfältig ist. Nicht nur zum einen, wie, ich sag mal, der Glaube per se ausgeprägt ist, ist es eher unserem weltlichen Glauben, dem Christentum angenähert, oder glaubt man an 5 Götter, 7 Götter, 12 Götter, was auch immer es da gibt, oder glaubt man vielleicht auch an die Elemente oder an einen Sonnengott, an eine Mondgöttin. Da gibt es ja unterschiedlichste Ausprägungen, und auch im Priestertum selber gibt es Ausprägungen. Also ich habe Priester gesehen, wo ich gedacht habe, also ein Inquisitor ist halt häufig auch ein Priester, beziehungsweise der Wechsel zwischen Paladin und Priester ist zum Teil halt auch fließend an der Stelle. Und ich habe Priester gesehen, die sind konstant in Rüstung und Kette durch die Gegend gelaufen und waren schwer bewaffnet. Die hätten auch als Ritter durchgehen können. Und dann haben wir das krasse Gegenteil, wie Carina es gerade beschrieben hat, in einer langen Kutte, Ordensordonat. Ich vermute mal, Carina, dass du auch nicht so richtig viel Waffen mit dir rumschleppst, wenn du das trägst. Von daher macht es das tatsächlich sehr, sehr schwer, den Priester per se sofort zu identifizieren. Aber ich glaube, heilige Symbole in irgendeiner Form, entweder als Kette um den Hals, als Gebetskette etc., machen es einfach sehr, sehr deutlich. Und die sind häufig ein bisschen anders als die Rittersymbole oder die adligen Symbole, die vielleicht der eine oder andere auf seiner Kleidung trägt.
Das ist doch schon mal eine schöne Zusammenfassung.
Wenn ihr erlaubt, würde ich da gerne kurz was ergänzen zu. Ich glaube tatsächlich auch, es ist eine Kombination aus dem, was man an Äußerlichkeiten trägt und wie man es dann auch spielerisch darstellt. Ein Priester wird wahrscheinlich fast immer sich einmal um die Seelsorge kümmern, irgendwas segnen, ja, ob es jetzt Waffen sind vor einem Kampf oder hinterher ein Dankesgebet an die Götter anstimmen, wenn man den großen Sieg davon getragen hat, oder ob es einfach mit Rat und Tat jemanden zur Seite steht oder irgendwelche Sinnsprüche, die halt dem Glauben irgendwie Ausdruck verleihen. Das begleitet das Ganze. Ich sehe, was ich zum Beispiel immer habe, eigentlich ist mein Gebetsbuch, was ich eigentlich immer in der Hand habe.
Ja. Okay.
Carina, du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, was ihr oder was du als Priesterin immer so macht, so Waffen segnen oder ähnliches. Aber wie sieht denn eigentlich der klassische Tagesablauf von einer Priesterin aus? Gibt es da überhaupt einen oder lebt ihr einfach in den Tag hinein? Wie sieht das aus?
Also ich rede immer davon, von der Morgenandacht, die IT sicherlich stattfindet, aber wenn wir mal ehrlich sind, meistens ist man ja auf Korn wirklich lange wach und da will keiner so früh aufstehen, um eine Morgenandacht zu machen. Aber man kann ja auch so tun, als ob, ja, ich rede dann davon, dass ich irgendwelche Erkenntnisse gewonnen habe oder mich beseelt fühle von meiner Morgenandacht oder irgendwie sowas. Also den Tag starten mit einem Gebet. Was ich auch ganz gerne mache, das kommt auf die Veranstaltung drauf an, ist anbieten, nach dem Frühstück ein gemeinsames Gebet zu sprechen. Oder vielleicht sogar einen Gottesdienst abzuhalten. Manchmal wird das angenommen, manchmal passt es auch nicht, dann lasse ich es auch bleiben. Aber man versucht immer, das irgendwie reinzubringen, dass da dem Tag so ein bisschen Struktur gegeben wird. Muss dazu sagen, mein Charakter kommt halt eben aus einem Klosterhintergrund, wo diese Strukturen ja doch ziemlich verankert sind. Und das versuche ich halt auch immer wieder rüberzubringen, dass sie versucht, sich zumindest an solche irgendwie Strukturen, die sie eigentlich gewohnt ist, irgendwie zu halten. Tischgebete zum Beispiel kommen da auch mit rein. Ja, aber auf Con, das ist ja, sind ja eigentlich immer besondere Ereignisse. Ja, warum kommt man zusammen? Es ist ja nicht wirklich der Alltag von so einem Kleriker, wenn man so will. Der Alltag findet ja zwischen den Cons statt eigentlich, wenn man so will.
Ja, das würde ich eigentlich unterstreichen an der Stelle. Also, gerade wenn wir als Orden reisen, dann versuchen wir tatsächlich das Morgengebet für uns als Orden schon zu leben. Wir sind nicht diejenigen, die arg missionieren, Deswegen laufen wir jetzt nicht durch die Gegend und, laden Leute zum Gebet ein. Aber für uns als Orden leben wir es. Wir haben auch ein Tischgebet und wir haben auch eine Abendandacht, wo wir meistens, da wir auch ein Schlagender oder ein Ritterorden sind, meistens in der Schlacht stehen, auch dankbar sind, dass wir den Tag überlebt haben letztendlich. Zwischendrin im Tagesablauf relativ wenig geregelt als Priester. Das ist meistens getrieben, wie auch das Setting auf der Veranstaltung ist. Reden wir hier eher über kämpfende Veranstaltungen, dann stehen wir als Orden, weil wir halt auch ein schlagender Orden sind, definitiv mit in der Schlachtreihe. Es gibt aber auch durchaus Veranstaltungen, da nimmt man das wirkliche Priesteramt an der Stelle sehr viel mehr wahr. Das, was Carina ja auch schon angesprochen hatte, hinsichtlich Seelenheil, den Leuten Mut zu sprechen, den Leuten auch zu helfen mit dem, was sie auf der Veranstaltung als Charakter letztendlich erleben, damit klarzukommen. Oder sich auch den üblichen Feindbildern gegenüberstellen, die halt dann zum Teil ja auch übernatürlicher Natur sind, auch dunklen Göttern huldigen und dementsprechend an der Stelle auch mit klerikaler Kraft der Macht des Glaubens letztendlich oftmals nur besiegt werden können.
Das würde dunkle Klerikerinnen exakt genauso sagen zu den anderen, zur anderen Seite. Also.
Selbstverständlich. Absolut.
Wer da wohl recht hat. Naja, lassen wir das mal außen vor. Ich muss da tatsächlich einhaken, weil die Frage einfach so gut passt. Wie sieht denn das Feindbild eurer beiden Charaktere und vielleicht auch der eurer Götter, die eure Charaktere anrufen, denn aus? Wie können wir es uns vorstellen? Wo geht ihr instant dagegen und sagt, das ist jetzt hier nicht korrekt, das muss gehen, sonst gehe ich.
Bei uns ist es tatsächlich alles, was so üblicherweise mit Dunkelheit assoziiert wird, mit Sünde, mit Grausamkeit, mit ein Stück weit auch mit Chaos. Mhm. Klassisches Gut gegen Böse an der Stelle, wir auf der guten Seite, das Böse auf der Gegenseite. Mhm. Und ganz persönlich vom Hintergrund des Ordens auch noch, weil sie einfach ein Feindbild des Landes sind, in dem der Orden angesiedelt ist, sind Orks. Die gehen gar nicht für den Orden.
Das kann Carina, glaube ich, unterschreiben.
Ja. Sofort. Ja, für mich ist es nicht so sehr die Dunkelheit. Wir haben 6 Götter, die verschiedene Facetten abbilden, wo tatsächlich auch die Dunkelheit und der Tod, der Traum auch mit Teil des Ganzen ist. Mhm. Aber Feindbild ist im Prinzip alles, was die natürliche Ordnung verdreht. Mhm. Dinge, die so in der von unseren Göttern gemachten Welt eigentlich nicht sein dürfen. Oder auch Nekromantismus ist auch so ein Thema. Aber das ist ja auch wieder dieses klassische Gut gegen Böse. Ich denke, Nekromantie ist bei den meisten, kommt nicht so gut an, sagen wir es mal so.
Ja.
In den letzten Jahren haben wir eine Kampagne gespielt, wo es tatsächlich sogenannte Wiedergöttergaben gab, die ja alles so ein bisschen verdreht haben, die Leute von der Wahrheit abgelenkt und in irgendwelche Wunschträume verstrickt haben, was aber ganz viele andere Effekte mit sich gebracht haben, hat das ganze Land ins Chaos gestürzt. Das ist auch ein absolutes Feindbild, muss man mal sagen. Ja.
Okay.
Das kann die Paula sicherlich unterstreichen. Ich bin mal mittendrin.
Ja, ich wollte mir jetzt einen Kommentar dazu sparen, aber es war schon sehr chaotisch, ja.
Jetzt wissen wir, was die Feindbilder sind. Gibt es, ich stelle die Frage jetzt absichtlich mal genau andersrum, gibt es etwas, wo ihr sagt, da sind wir sofort invested? Also da sind wir sofort dabei. Wenn uns das gegenüberläuft, sei es jetzt von Statistenseite, also NSC-Seite, sei es uns von anderen Spielergruppen, auch wenn wir die nicht kennen, da rennt man quasi bei uns offene Türen ein. Gibt es was? Also ich fange jetzt mal wieder bei Sandra an.
Ja, ich glaube, das orientiert sich so ein bisschen dran an den drei Dingen, die wir als Priester im Orden, ich sag mal, zur Amtserhebung auch als Eid ablegen. Das ist zum einen Schutz der Seele, Schutz des Lebens und Schutz der Schwachen, derer, die sich nicht selber schützen können. Das heißt, damit läufst du sozusagen offene Türen ein, wenn es in die Richtung geht bei uns als Orden. Da springen wir dann schon wirklich schnell auf, insbesondere wenn es um die Seele geht. Da kommt, glaube ich, auch die Aussage von Carina her. Wir können nicht so richtig gut mit Nekromanten, weil die halt entgegen der natürlichen Ordnung die Seele einfach wieder zurückholen, nachdem Körper gestorben ist und die Seele einfach nicht dahin geht, wo sie hingehen sollte. Und das ist für uns ein absolutes No-Go an der Stelle.
Ja, unterschreibe ich so. Okay.
Kirine, ich frage dich das auch natürlich. Was ist, wo rennt man auf eine Türen ein?
Das ist für mich irgendwie gerade eine schwierige Frage, aber ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll gerade.
Okay. Ich stelle die Frage vielleicht nochmal anders. Wenn ich als Neuspieler, der nicht mit dem Hintergrund, nicht mit eurem Glauben und so weiter zu tun habe, und ich stelle einen ganz anderen Charakter dar, jemand, der nicht aus eurem Land kommt, man trifft sich vielleicht noch in einem Drittland, wo gibt es so Punkte, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, wenn dieses Wesen mir gegenüber jeden Morgen Blumen pflücken geht, dann ist das genau das, wo ich sage, jo, mit diesem Wesen möchte ich mich auf jeden Fall unterhalten, das mag ich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu abstrakt.
Ich frage mich noch gerade, wo da die Frage ist.
Entschuldige. Die Gegenfrage zum Feindbild. Also nicht das Feindbild, ja, sondern das Freundbild.
Das Freundbild. Jemand, der...
Was muss recht...
Ja, red du erstmal, Paula.
Nee, ich wollte es noch ergänzen. Was muss man tun, damit man von dir, keine Ahnung, ein Segensgespräch oder sowas bekommt?
Also zum einen, wenn sich jemand sehr einsetzt für das Gute, sagen wir es mal so, wenn es zum Beispiel um einen Kampf geht und jemand braucht irgendwie seelische Unterstützung. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sich mit dem, wenn wir jetzt von einem anderen Landeshintergrund irgendwie ausgehen, es muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der an die gleichen Götter glaubt, wie jetzt meine Klerikerin. Man kann ja sich auch auf seelsorgerischer Ebene einfach unterhalten. Wenn jemand in Not ist, dann ist sie auch schnell dabei, da zu unterstützen und zu helfen. Tatsächlich sieht sie zwar von außen aus wie eine Ordensschwester, ist aber bisweilen auf der einen oder anderen Veranstaltung trotzdem, auch wenn unsichtbar, bis an die Zähne bewaffnet, um eben für alle Situationen gewappnet zu sein. Das hat schon für die ein oder andere Überraschung gesorgt.
Das kann ich bestätigen.
Von Leuten, die das nicht erwartet haben. Also im Prinzip opfert man sich dafür ein Stück weit das Gute zu unterstützen. Ich glaube, ich habe die Frage nicht gut beantwortet.
Doch, sehr gut beantwortet. Das war genau das, worauf wir hinaus wollen. Dankeschön. Springen wir noch mal ein Stückchen zurück. Zurück zum Tagesablauf. Ihr hattet beide gesagt, dass es durchaus Morgenandachten geben kann auf Korn. Wie sieht das dann bei euch aus? Also wie macht ihr diese Morgenandacht? Habt ihr da ein bestimmtes Ritual oder ein bestimmtes Gebet, was ihr vorliest oder sowas? Sandra, fang noch mal an.
Ja, das ist tatsächlich bei uns fest vorgegeben. Zum einen im Glauben selber, der im Landeshintergrund verankert ist, als auch bei uns im Orden, dass es eine klare Reihenfolge gibt. Ich sag mal, wie so ein Gottesdienst abzulaufen hat, grob, welche Gebete gesprochen werden, mit ein bisschen Flexibilität natürlich hinsichtlich, ist es die Morgenandacht, ist es eine Abendandacht, ist es eine Andacht vor der Schlacht, ist es eine Andacht zur Vermählung oder. Aber da haben wir eine recht feste Vorgabe, an der wir uns auch orientieren, wobei wir sie gegebenenfalls natürlich auch kürzen. Wir haben nicht unbedingt immer eine Stunde Zeit. Wir wollen auch nicht unbedingt immer eine Stunde Zeit haben als Spieler, um solche Andachten zu halten, sodass wir es im Zweifelsfall auch einkürzen. Aber es ist in der Regel eine Begrüßung, ein passendes Gebet der Situation angemessen und ein entsprechender Abschluss. Und gegebenenfalls nutze ich die Gelegenheit auch, um als Priester ein Stück weit das zu machen, was Carina ja schon angesprochen hatte, nämlich die Waffen der Ordensbrüder und Schwestern noch zu segnen, damit sie einfach ein bisschen kampfkräftiger in der Schlacht auf sind.
Carina, ist das bei dir ähnlich?
In manchen Aspekten schon. Wie es wahrscheinlich bei Sandra und ihren Ordensbrüdern ist. Wir haben auch einige Gebete. Es gibt ein offizielles Gebetsbuch tatsächlich, das sich von sehr kreativen Menschen ausgedacht wurde. Das habe ich eigentlich immer dabei. Es gibt sogar ein Glaubensbekenntnis. Und ganz oft, wenn wir einen Gottesdienst beginnen, beginnt man erstmal so mit so einer Art Anrufung, um sozusagen die Götter auf sich aufmerksam zu machen. Man benennt dann vielleicht auch den Grund der Andacht. Wenn es jetzt ein spezieller Grund ist, dann kann man das damit einflechten und appelliert dann an einzelne der sechs Götter oder eben an alle. Das kommt immer auf die Situation drauf an, was gerade relevant ist. Ganz oft gefolgt von dem Glaubensbekenntnis, wo ich auch gerne dann diejenigen, die sich beteiligen möchten, auffordere, das mitzusprechen. Mittlerweile haben wirklich einige auch dieses Gebetsbuch im Spielerkreis. Im Landeshintergrund ist diese Religion ja verankert, sodass wir, manche können das sogar schon auswendig sprechen, muss ich dazu sagen. Und dann kommt es drauf an, was ist jetzt der Grund der ganzen Sache. Also manchmal kommt dann so eine Art Predigt oder eine Art Fürbitten. Und der Abschluss ist dann meistens irgendein Segensspruch oder sowas in der Art für den Rest der Gemeinde. Ich versuche das immer nicht zu lang zu machen, weil das ja doch, wenn man selber hat da vielleicht Spaß dran, andere Spieler vielleicht auch, aber nicht jeder. Die fühlen sich dann verpflichtet. Und dann will ich jetzt für diejenigen, die sagen, gut, das ist Teil des Spiels, ich mache das mit. Aber ja, ich sag mal, ich versuche das immer so auf 20 Minuten oder so vielleicht zu halten, damit man sich dann auch wieder dem Plot widmen kann oder anderen Gesprächen oder sowas. Also, passiert aber auch öfters, dass im Anschluss direkt Spieler auf mich zukommen und man dann einfach In-Time-Gespräche führt über das, was gerade gesagt wurde, oder Dinge, die denjenigen auf dem Herzen liegen, den Charakteren.
Ich muss das jetzt mal fragen. Ihr geht jetzt sehr, sehr formell. Erklärt ihr das? Mhm. Was ist? Habt ihr beide schon mal das Thema Schlachtgottesdienst, also mitten in der Schlacht, wo es dann notwendig ist, vielleicht in einer Schlacht ein Ritual, Schrägstrich Gottesdienst zu halten? Habt ihr das schon gemacht? Habt ihr da Probleme damit? Wie ist das bei euch? Sandra, fangen wir mit dir an.
Gemacht, ja, etliche Male schon. Und Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, mich dahinzustellen mit, weiß nicht, 50, 60, 80 Leuten um mich rum und über den Lärm per se hinweg zu brüllen. Die ersten zwei, drei Male war ich auch ziemlich heiser danach, muss ich gestehen. Aber man gewöhnt sich dran und man, also ich persönlich für mich habe auch eine Möglichkeit gefunden, wie ich glaube, passende Worte zu finden. Insofern, dass ich immer gewisse Aspekte, für die einfach der Glaube steht, das ist in der Regel das Licht, das Gute, die Tugenden, die Ordnung etc. einzuflechten in die Situation. Sodass, ich sag mal, 50% sind Elemente aus Gebeten, die wir im Gebetsbuch haben, ähnlich wie Karina, in Verbindung mit der Situation, um was es halt geht. Sei es, dass man die Einigkeit über die Glaubensrichtungen hinweg entsprechend der Aspekte beschwört und die Kämpfer auf die Art und Weise zu einer Einheit bewegt und zu einer einheitlichen Aktion bewegt oder etwas versucht zu zerstören, was dort unheilig auf dem Schlachtfeld steht, was weg muss, damit überhaupt die Kämpfer weiterkämpfen können. Oder dass man etwas schützen muss, was einfach unbedingt dort stehen bleiben muss, während um einen herum die Schlacht tobt und man einfach die Zeit braucht, die einem die schlagenden Leute um einen herum verschaffen, sodass der Feind irgendwann nicht an den Gegenstand rankommt oder was auch immer es ist. Mir hilft es persönlich, mich zum einen auf die Aspekte des Glaubens zu konzentrieren, die ich weiß, stehen im Gebetsbuch, die ich so oft genutzt habe, dass ich sie mittlerweile einfach im Kopf habe und das dann flexibel auf die Situation
Okay, ein
anzupassen.
alter Hase. Karina, wie ist das bei dir? Schlachtgottesdienst, ja, nein?
Ja, auf jeden Fall. Also da geht es mir genauso wie Sandra und am Anfang hatte ich dann immer noch mein Gebetsbuch immer dabei, auch in der Schlacht. Habe ich festgehalten als Gedankenstütze, habe ich auch ganz oft genutzt, aber irgendwann nach den ersten Zeilen reißt es einen dann, also mir geht es dann so, ich bin dann so immersiv in der Situation drin, dass ich brauche nur so eine Art Startimpuls, ja, wo fange ich an und dann fließt es aus mir raus. Am Anfang war das noch mit sehr viel auch Nervosität verbunden. Stelle ich das jetzt so dar, dass die anderen damit was anfangen können? Reißt es die mit? Es soll ja Mut machen, es sollte, ne, je nachdem, wie die Situation jetzt gerade ist, den Leuten Mut machen oder eben, keine Ahnung, die Wut der Götter auf das Schlechte, was da gerade passiert, heraufbeschwören oder was auch immer. Aber das wird natürlich auch getragen von den anderen Spielern, die darauf reagieren. Wie bei jeder Darstellung ist es auch nicht nur, wie ich es selber rüberbringe, sondern auch, was die anderen daraus machen am Ende. Genau.
Okay.
Aber wenn man sich da ein bisschen durchbeißt und die anfängliche Nervosität dann besiegt, dann können da ganz tolle Sachen draus entstehen.
Bei uns im Hintergrund oder im Spielhintergrund haben sich die Klerikerinnen ihre Gebetsbücher eingelatext, die wichtigsten Seiten. Und ich habe schon öfter mal Klerikerinnen erlebt, die mit gelatexten Büchern Dämonen verprügeln, weil nichts mehr anderes da ist, wenn du gerade eh schon betest und dann hast du halt ein Buch in der Hand. Naja, dann kannst du es auch benutzen. Ja, also falls ihr noch irgendwie noch mal eine Idee braucht, es soll sich gern verteilen. Ich finde sowas sehr, es ist vor allem wunderschönes Slapstick, wenn du das erlebst.
Ja, das glaube ich.
Aber dafür sind unsere Gebetsbücher zu
Also
dünn.
ich kenne eine Klerikerin, die ist Köchin bei denen im Kloster. Die rennt immer mit einem Latex-Kochlöffel durch die
Gut.
Gegend und verprügelt damit notfalls auch Dämonen. Gebetsbuch in einer Hand,
Sehr
Kochlöffel
schön.
in der anderen und dann geht's los. Großartig.
Ja. Gut. Jetzt kommt mir das einfach als Frage. Ihr erklärt immer wieder mit dem vor Menschen sprechen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen da draußen echte Probleme haben, vor vielen Menschen zu reden. Wie macht ihr es mit freier Rede, Redetraining? Lernt ihr diese Texte lange? Habt ihr die lange auswendig gelernt? Auch die Varianten davon? Habt ihr Stichpunkte euch im Kopf, in den Kopf memoriert? Habt, wie? Ich ziele mit der Frage absichtlich darauf ab, dass Neubeginnende einfach eine Handreichung bekommen. Wie mache ich das mit vor anderen reden, wenn ich eine Klerikerin darstellen möchte? Sandra, ich fange mal mit dir mal an.
Tatsächlich ist es, wie im realen Leben auch, Training. Und ich finde ja persönlich, dass der Klerikerpfad, außer man steigt sofort als Hohepriester ein, aber das machen, glaube ich, die wenigsten, da ja auch perfekt für geeignet ist. Also diesen Weg, den ich jetzt im Orden beschrieben habe, den kannst du ja auch in ganz, ganz vielen anderen Glaubensrichtungen, dafür muss es ja nicht ein formaler Orden sein, sondern du kannst auch im Kloster sein, du kannst generell in der Kirche sein. Du hast ja automatisch eine gewisse Hierarchie und du kannst sehr weit unten anfangen mit dem Spiel und dann ist das Spiel auch vollkommen natürlich, dass ein Novize, ein Akolyt, ein Aspirant, wie auch immer du das nennen möchtest, halt noch nicht so sattelfest ist in den Gebeten, in der Stimme, in der Intonalität etc. etc. Das heißt, die Nervosität, die man vermutlich als Spieler empfindet, ist vollkommen normal auch als Charakter. Und je länger man es macht, desto mehr Selbstvertrauen kriegt man, glaube ich, auch als Spieler. Und das überträgt sich dann automatisch auf den Charakter. Das heißt, Spieler und Charakter wachsen automatisch einfach über diesen Klerikerpfad aus meiner Sicht.
Okay. Carina, wie ist das bei dir?
Ja, ich stimme da Sandra vollkommen zu, dass man da reinwächst mit der Zeit, so wie mit allen Rollen. Ja, man fängt irgendwo an und je mehr man es tut, desto sicherer wird man. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich mich in dem religiösen Hintergrund des Landes schon sehr gut auskannte, aufgrund der anderen Rolle, die ich in dem Landeshintergrund spiele, so dass ich da gar nicht so viel aktiv jetzt irgendwie reinstecken musste, weil ich einfach diese Grundaspekte schon im Kopf hatte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir dann immer wieder diese Kernaspekte der jeweiligen Gottheit nochmal vorgenommen habe. Die muss man verinnerlicht haben. Und wenn man dann, wie ja generell im Lab, ja, jeder Anfänger ist nervös. Das ist völlig normal. Wenn man aber schon ein bisschen, wenn man von einer zur anderen Veranstaltung wird es immer leichter. Und wenn man dann natürlich auswendig gelernt hat, schon so ein bisschen die jeweiligen Aspekte der Gottheit oder der Götter, die man jetzt verehrt, die man darstellen möchte, dann wird es einfacher. Am Anfang kann man sich natürlich, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, wenn man am Anfang auch Gebete einfach abliest. Das machen ja heute noch, wenn man jetzt in der Kirche ist, da wird auch abgelesen. Finde ich überhaupt kein Problem. Was man natürlich auch machen kann, ist zu Hause einfach üben, das laut aussprechen. Wie intoniere ich das? Wie wirkt das? Sich einfach so ein bisschen helfen mit so ein paar Kniffen. Genau.
Okay.
Das leitet tatsächlich ganz gut zu so einer anderen Frage über, die ich mir noch gestellt habe. Und zwar, wie fängt man eigentlich als Priesterin bzw. als Klerikerin an zu spielen? Habt ihr da irgendwelche Tipps für Leute, die vielleicht auch sich jetzt denken, hey, das wäre doch voll die gute Idee, ich will das auch machen?
Du meinst jetzt auch als Lab-Anfänger oder?
Ich glaube.
Ich glaube schon, dass sie das
meint. Ich glaube auch, ja, auch als Lab-Anfänger. Wobei man als Lab-Anfänger natürlich noch viel mehr Tipps irgendwie bekommt.
Ja. Ich glaube, ich vermute, dass mir die Sandra da auch zustimmen kann, weil sie ja Teil eines Ordens ist, aber ich würde, glaube ich, als Anfänger im Lab und als Anfänger, als Kleriker, wenn das die Kombi ist, mir immer jemanden suchen, an dem ich mich erstmal dranhängen kann. Vielleicht jemand, der sowieso schon einen Kleriker spielt. Es kann auch ein NSC sein, der vielleicht eine wiederkehrende NSC-Rolle spielt als Kleriker, an den man sich erstmal so ein bisschen orientieren kann und mit dem mitgehen kann. Und dann wächst man so nach und nach da rein. Das finde ich immer eine gute Sache, wenn man sich an jemanden, an SC oder NSC irgendwie anknüpft. Das kann man sicherlich auch mit der jeweiligen SL besprechen. dass man da so ein bisschen so eine Stütze und so eine Art Sicherheitsnetz irgendwie um sich hat.
Ja, das würde ich definitiv unterschreiben. Man überlegt sich ja in der Regel als Anfänger, dass man auf eine Veranstaltung fährt, ab und an mit einer Gruppe. Da kann man sicherlich gucken, ob da schon ein erfahrener Kleriker oder Klerikerin dabei ist, wo man sich ein Stück weit was abgucken kann oder auch mit der SL, mit der Orga entsprechend, welche Möglichkeiten es eigentlich in der Welt, in dem Landeshintergrund jeweils gibt. Was ich persönlich für mich auch sehr, sehr hilfreich fand, war einfach Leuten auch zuzugucken. Ein Freund von mir hat das mal als Klerikervoyeurismus bezeichnet. Insofern, dass ich, selbst wenn ich nicht meine Klerikerin spiele, sondern einen anderen Charakter spiele, ich durchaus es sehr zu schätzen weiß, klerikalen Ritualen oder Gottesdiensten beizuwohnen oder auch einfach zuzugucken, wenn Gespräche geführt werden, die sich rund um Seelenheil bewegen, etc. etc. Und ich finde da sehr, sehr, sehr viel Inspiration auch dabei, wie es andere machen und lerne da auch jetzt nach all den Jahren immer noch ganz, ganz viele andere Dinge. Und ich nutze es tatsächlich auch als Charakter auf Veranstaltungen. Wenn ich feststelle, da ist jemand, der spielt seinen Kleriker oder die spielt ihre Klerikerin seit 20 Jahren, dann suche ich auch einfach manchmal im Charakter das Gespräch. Und denn das ist dann so eine Mischung aus Fachsimpeln und Ansichten austauschen etc. etc. Aber auch darüber nimmt man unglaublich viel mit. Oder man hat auf Veranstaltungen ja auch häufig die Sache, dass die Leute sich einfach aufteilen müssen, weil ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig gemacht werden. Und man berät sich dann auch einfach mal mit einem anderen Kleriker nach dem Motto, ich weiß, du musst eigentlich jetzt gleich was ganz, ganz anderes machen. Ich würde aber gerne das und das machen. Ich habe mir überlegt, wie siehst du denn das? Hast du noch einen Hinweis für mich? Du hast ja noch ganz andere Informationen aus den letzten 2 Tagen mitgenommen. Was würdest du mir dann noch raten? Das heißt, man kann halt auch sich ganz, ganz viel von anderen inspirieren lassen, unabhängig davon, welche Religion die haben, welchen Hintergrund die haben, welche Ausprägung sie halt letztendlich auch als Kleriker haben an der Stelle.
Das mache ich tatsächlich auch so. Also ich suche auch immer wieder das Gespräch mit den IT-Kollegen. Möchte aber auch nochmal unterstreichen, dass die Kommunikation da mit der SL auch total wertvoll ist. Ich meine, die denken sich was aus, die haben sich eine Religion ausgedacht, vielleicht sogar eine Landesreligion, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich finde das total gut, was ihr euch da ausgedacht habt, ich würde da gerne mitmachen, wie stellt ihr euch das denn vor? Da kriegt man schon ganz tolle Ansätze und so eine Art Rahmen, in den man sich dann einfügen kann. Und dann kann man sich das dann so interpretieren, wie man es selber möchte.
Okay.
Also über die Zeit. Gut. So wächst man dann da rein.
Mhm. Die Glaubenssysteme, also sprich eure Götter, sind starr, die verändern sich nicht. Also das jetzt heißt, es werden neue Aspekte entdeckt davon oder ähnliches, sondern das sind immer, das bleibt quasi immer starr, das starr dasselbe.
Bislang schon, aber das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen mag.
Sandra, wie ist das bei dir?
Ja, bei uns tatsächlich auch, wobei es im Landeshintergrund die Regelung gibt, dass jeder Präsul sozusagen die Heiligen Schriften neu interpretiert und eine Kirchenreform anstößt. Wir hatten jetzt in meiner aktiven Spielerzeit keinen Präsulwechsel. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir den mal haben sollten im Landeshintergrund. Damit würde sich jetzt nicht per se die Gottheit ändern, aber einzelne Auslegungen in den Heiligen Schriften vielleicht. Entweder zum Radikaleren hin oder zum Moderateren hin, das müsste man sicherlich sehen.
Ich muss tatsächlich revidieren, was ich gerade gesagt habe, nachdem ich das jetzt von Sandra gehört habe. Es gab tatsächlich ich habe ja vorhin gesagt, wir haben einen Sechs-Götter-Glauben. Tatsächlich habe ich angefangen mit einem anderen Charakter, da hieß es, es gibt zwei Götter. Und dann gab es einen Bürgerkrieg über diese Streitfrage, gibt es zwei oder sechs? Mittlerweile sind sich so gut wie alle einig, bis auf ein paar Extremisten, ja, das ist ganz gut ausgedrückt, dass es sechs gibt. Aber es ist tatsächlich immer noch mal wieder ein Thema und immer mal wieder eine Streitfrage.
Ich eine Frage habe ich noch, also die für mich quasi so, die jetzt für mich noch offen ist. Wenn ich neu anfangen möchte als Klerikerin, wo sagt ihr, okay, folgende Sachen solltet ihr haben, egal wie ihr den Glauben quasi dann nochmal ausgestaltet, aber an Kleidungsmäßig, was würdet ihr sagen, braucht eine Neuanfängerin, um eine Klerikerin darzustellen? Sei es, dass man wirklich sagt, okay, ich mache ein Noviziat bei einer anderen Priesterin oder bei einem Orden oder wie auch immer, aber wo sagt ihr, okay, folgende Sachen auf dem ersten Kon, damit bist du schon mal gut ausgestattet. Sandra, fangen wir mit dir an.
Ich glaube, ein Basisset an Kleidung, was halbwegs passt zu der Rolle in der notwendigen Farbgebung. Ich würde immer empfehlen, in irgendeiner Form ein Buch dabei zu haben und was zu schreiben. Einfach entweder, um sich Notizen zu machen hinsichtlich des Glaubens, der Ausprägung, also der Dinge, die der Charakter hinsichtlich Glauben, Priestertum etc. lernt. Gegebenenfalls, wenn es kein festes Gebetsbuch gibt, auch die Gebete für sich aufzuschreiben, Gebete für sich zu entwickeln oder zumindest Notizen zu Gebeten und Andachten und Ritualen zu machen. Und in irgendeiner Form ein Glaubenssymbol, ein heiliges Symbol als Kette, als Gebetskette am Gürtel, wie auch immer an der Stelle. Und ich würde tatsächlich auch sagen, zumindest ist eine kleine Waffe. Irgendwo. Versteckt gerne, aber ich würde immer eine Waffe tragen.
Okay. Carina,
ja,
was ist bei dir?
Da kann ich jetzt gerade eigentlich nichts ergänzen. Das hat es schon ganz gut beschrieben, was ich auch so als Basisausstattung nehmen würde. Mhm. Und ja, der Dolch im Stiefel, der muss sein.
Okay.
Der hat schon gute Dienste geleistet.
Oh ja.
Oh ja, oh ja. Okay.
Tatsächlich wäre ich jetzt fragenlos glücklich. Paula, wie ist es bei dir?
Ja, ich wäre auch fragenlos glücklich.
Schön. Dann das letzte Wort kriegen natürlich unsere Gäste. Habt ihr einfach noch etwas, was ihr Neuanfängern vielleicht mitteilen wollt? Was wir vergessen haben zu fragen, wo ihr sagt, ja, das ist aber wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, bitte, bitte.
Ich glaube, ich würde einfach nochmal betonen, wie vielfältig die Priesterrolle, die Klerikerrolle eigentlich ist. Sie kann in so viele Glaubensrichtungen, so viele Varianten, so viele Ausprägungen gehen, dass sie wirklich ein Ausleben durch eine Person unglaublich vielfältig und möglich macht und dass sich da, glaube ich, ganz, ganz viele Leute extremst austoben können. Von daher, auch wenn es als für einen Einstieg manchmal vielleicht als große Hürde erscheint, weil es einfach so umfangreich ist, gerade dieses Umfangreiche macht es halt auch möglich für den Einstieg, dass es eigentlich eine sehr perfekte Rolle ist, weil man sie so unglaublich individuell auf sich selber ausprägen kann. Und letztendlich hilft das unglaublich beim Einstieg tatsächlich.
Ja, das sehe ich auch so. Was ich noch, also einfach ein Gedanke, den ich vielleicht denjenigen, die darüber nachdenken, auf den Weg geben möchte, ist, das Klerikerspiel bereichert das Spiel insgesamt ungemein. Selbst wenn ich in einer anderen Rolle bin, verdichtet das einfach die gesamte Spielatmosphäre für mich. Deswegen mutig sein und diese Herausforderung annehmen und es wird einem wirklich gedankt, auch von den anderen Spielern, weil man da unheimlich viel auch Möglichkeiten hat, einfach mit den anderen ins Gespräch zu kommen.
Okay.
Ja.
Gut. Und ja, dann würde ich tatsächlich sagen, wären wir durch für heute. Bei Fragen, Wünschen, Anliegen wendet euch an alleslab@posteo.de. Auch den Link zum Discord natürlich. Und es wird auch dazu zu der Folge einen Kanal geben, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr mitdiskutieren könnt. Und ich würde mich gern verabschieden wollen an der Stelle. Vielen Dank, dass ihr da wart, liebe Sandra, liebe Karina.
Sehr gerne.
Gerne.
Und ja, dann bis bald.
Bis bald. Ciao.
Bis bald. Bis bald.